Meine Frau und ich, wir freuen uns, dass wir heute mal wieder bei euch sein können. Ich wünsche uns allen für diese Predigtstunde gottesreichen Segen. Wir wollen uns heute Morgen einmal die Frage stellen, wer ist ohne Schuld? Da sitzt ein Vater in seinem Arbeitszimmer und über den Flur hinweg, das zweite Zimmer links, da ist das Kinderzimmer. Und da in diesem Kinderzimmer spielen seine beiden Kinder, ein Mädchen und ein Junge. Er ist gerade in seine Arbeit vertieft. Auf einmal hört er ein Geschrei aus diesem Kinderzimmer. Er springt auf und stürzt in das Kinderzimmer hinein. Und was sieht er? Seine beiden streiten und schlagen sich miteinander. Vielleicht kennt ihr das auch von euren Kindern. Er reißt die auseinander. Und jetzt beginnt für ihn eine sehr schwierige Aufgabe. Nämlich herauszufinden, wer ist der Schuldige? Wer hat angefangen? Und er fragt natürlich, wer ist schuld? Und dann kommt es wie aus einer Pistole geschossen von beiden zugleich, der. Ist doch klar, immer der andere ist schuld. Keiner hat angefangen, keiner ist der wirklich Schuldige. Seine Versuche, den Schuldigen herauszufinden, bleiben erfolglos. Das Anhören jedes Einzelnen ist zwecklos, er hat ja nur brave Kinder, wo einer vom anderen behauptet, der andere sei schuld. Auch ich selbst merke das immer wieder, wie schwierig es ist, gerade unter Kindern herauszufinden, wer der Schuldige ist. Wahrscheinlich gibt es bei den Kindern überhaupt keinen, der ohne Schuld ist. Aber ist es in unserer Welt nicht genauso? In unserer Erwachsenenwelt? Wer ist ohne Schuld? Haben wir in unserer Welt irgendjemanden, an dem wir uns klammern können, von dem wir sagen könnten, der ist ohne Schuld? Der führt ein makelloses Leben? Oder sind wir nicht alle mit hineingenommen, jeder von uns, in diese Maschinerie des Bösen, dass wir ständig animiert werden, Böses zu tun? Vor einigen Jahrzehnten, noch vor der Grenzöffnung, da kommt ein junger Mann zu seinem Vater. Er muss zur Musterung. Und nun weiß er nicht, was er tun soll. Soll er den Wehrdienst verweigern? Oder soll er zur Bundeswehr gehen? Und er bittet seinen Vater um Rat. Der Vater setzt sich zu seinem Jungen und erzählt ihm seine Geschichte, die Geschichte dieses Mannes, der den letzten Krieg miterlebt hat. Und er erzählt ihm, dass damals im Dritten Reich es keine Möglichkeit gab, den Wehrdienst zu verweigern. Wer nicht Soldat werden wollte, wurde erschossen. Und so hat sich der Vater zu den Funkern gemeldet, mit der Hoffnung, irgendwie durch den Krieg hindurchzukommen, ohne einen Mord begehen zu müssen. Er wollte diesem Konflikt ausweichen. Dann im Krieg in einer Nacht sitzt dieser Mann an seinem Funkgerät und plötzlich kommt sein Kommandant ins Zelt und gibt ihm einen Funkspruch. Er liest diesen Funkspruch, den er nun verschlüsseln soll und verschlüsselt aussenden soll. Der Funkspruch hatte als Inhalt den Befehl, ein Dorf, in dem man Partisanen vermutete, als Rache für einen Partisanenüberfall auf die Soldaten dem Erdboden gleichzumachen, Frauen und Kinder zu erschießen. Der Vater wollte sich weigern, diesen Funkspruch durchzugeben. Doch der Kommandant hat ihm die Pistole an die Schläfe gesetzt und hat gesagt, entweder du funkst oder du bist tot. Der Vater hat den Funkspruch gesandt, undeutlich, in der Hoffnung, dass er nicht ankommt. Aber nach zwei Stunden kam die Antwort, Befehl ordnungsgemäß ausgeführt, Dorf dem Erdboden gleichgemacht, Mütter und Kinder erschossen. Der Vater beendet seine Unterredung mit dem Jungen mit der Frage, wer bleibt ohne Schuld? Wer bleibt ohne Schuld in dieser unserer Welt? Das ist in der Tat die Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen. Wir leben in einer Welt des Bösen. Von allen Seiten sind wir vom Bösen umgeben. Von allen Seiten wird das Böse in uns herangetragen. Von allen Seiten werden wir immer wieder animiert, Böses zu tun. Es gibt viele Leute, die behaupten zwar aufs Ganze gesehen, doch recht gute Menschen zu sein. Sie empfinden absolut keine Schuld. Nein, ganz im Gegenteil, wenn es um ihren ethischen Lebenswandel geht, dann stehen die ganz gut da. Die haben eine Menge gute Werke aufzuweisen. Ihr humaner Lebenswandel ist bestechend. Niemand in der Gesellschaft würde es einfallen, sie auf irgendeine Weise zu beschuldigen. An ihnen kann man kein Fünkchen Böses entdecken. Und doch fragen wir heute Morgen, wer bleibt ohne Schuld? Wer bleibt ohne Schuld? Das ist eine Frage, die sogar Jesus beschäftigt hat. Und die Menschen, die um Jesus herum gewesen sind, auch beschäftigt hat. Damals hat Jesus den Leuten eine sehr interessante Antwort auf diese Frage gegeben. Und wir finden diese Antwort im Lukas-Evangelium. Wer von euch gerne mitlesen möchte, schlagt mit mir auf Lukas-Evangelium Kapitel 18. Und dort die Verse 9 bis 14. Lukas 18, Vers 9 bis 14. Jesus sagte aber zu einigen, die sich anmaßen, fromm zu sein und verachteten die anderen, ein Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand von ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser, der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Eine interessante Geschichte, nicht wahr? Eine interessante Geschichte, die hier vor unseren Augen abgelaufen ist. Und vielleicht können wir uns irgendwo in dieser Geschichte wiederfinden. Gut wäre es sicherlich, wenn wir jetzt ganz ehrlich zu uns selbst wären. Wo gehören wir hin? Steckt nicht in uns allen vielleicht ein Stück Pharisäer oder auch ein Stück Zöllner? Wie gehen wir hinauf, um zu beten? Das heißt doch, wie gehen wir mit der letzten Instanz um, die es in dieser Welt überhaupt gibt? Und das ist der lebendige Gott. Wie stehen wir vor diesem lebendigen Gott? Wie gehen wir mit diesem lebendigen Gott um? Wie treten wir vor sein Angesicht? Diese beiden Männer haben ein gemeinsames Anliegen. Und das ist das Erste, was ich hier herausstreichen möchte an diesem Text. Sie gehen hinauf in den Tempel, um zu beten. Diese beiden Männer, Pharisäer und Zöllner, sind von ihrer gesellschaftlichen Stellung so verschieden, wie Menschen nur verschieden sein können. Der eine ein Pharisäer, einer, der die Schrift, das heißt die Gebote Gottes und alles, was Gott durch seine Männer in diese Welt hineingeredet, geschrieben und einmal gesagt hat, ganz ernst genommen hat. Der Pharisäer hat in den alten Schriften studiert. Er hat sein Leben, sein Denken, sein Wollen, sein ganzes Leben auf diese alten Schriften ausgerichtet. Er hat sich viele eigene Gesetze gemacht. Wie einen großen Zaun, hinter dem er sich verschanzt hat, damit er nur keinen Fehler macht gegenüber dem, was Gott an seinem Willen seinem Volk bekannt gemacht hatte. Er wollte eines, nämlich, dass Gott stolz auf ihn sein konnte. Dass Gott sagen musste: Mensch, das ist aber einer, auf den kann man sich verlassen. Ein Prachtexemplar vom Mensch habe ich da unten. Ich denke, das gibt es auch heute. Wie viele Menschen führen einen moralisch sehr hochstehenden Lebenswandel? Die führen ein Leben wie im Bilderbuch, korrekt vom Scheitel bis zur Sohle. Die gestatten sich keinen Fehler und da passiert auch kein Fehler. Solche Leute sind beliebt in unserer Gesellschaft. Die sind verlässlich. Denen passiert nichts Unvorhergesehenes. Diese Leute tun sich aber auch, und das merken wir immer wieder, sehr schwer mit Menschen, die alles ein bisschen lockerer und leichter sehen und nehmen. Sie tun sich schwer im Umgang mit denen, die nicht nach ihren Maßstäben denken, handeln und leben. Sie sind furchtbar intolerant, wenn es um einen wirklich sauberen Lebensstil geht. Pharisäer stehen makellos in der Gesellschaft, damals und heute. Und ich sehe noch einmal diesen schüchternen Zöllner hinten im Tempel. Auf dem Hintergrund dieser moralischen und geistlichen Koryphäe des Pharisäers ist er wirklich ein schäbiger kleiner Kerl, dieser Zöllner im Tempel. Völlig unmöglich. Vergleichen kann man die beiden eigentlich gar nicht. Ein Pharisäer und ein Zöllner. Vergleichen kann man die wirklich nicht. Das ist ja wie Tag und Nacht. Ein Pharisäer dient Gott. Ein Zöllner dient den Heiden Roms. Ein Pharisäer bringt das Volk Gott näher. Ein Zöllner nimmt dem Volk Gottes das Geld und gibt es den Römern. Ein Pharisäer hat Zugang zum Heiligtum Gottes. Aber ein Zöllner hat keinen Platz im Tempel. Welch ein Unterschied zwischen einem Pharisäer und einem Zöllner. Zöllner stehen wie Verbrecher in der Gesellschaft. Damals und heute. Sicher können wir unsere Zöllner heute nicht mit den Zöllnern von damals vergleichen. Unsere Zöllner heute, das sind Menschen, die täglich mit Verachtung gestraft werden. Menschen, die wir als hoffnungslose Fälle deklarieren und sie damit auf eine fiese Art und Weise ins Abseits befördern. Menschen, die vielleicht Dinge tun, die man nicht tut in unserer Gesellschaft. Wie viele Zöllner wohl hier in Oberasbach leben? Ständig den neugierigen, verächtlichen und strafenden Blicken der Pharisäer ausgeliefert. Wie viele Zöllner wohl heute Morgen hier in dieser Gemeinde sitzen? In sich zusammengesunken, weil sie vor all den anderen frommen und geistlichen Leuten sich so arm und schäbig vorkommen. Und wie viele Pharisäer wohl heute Morgen hier sitzen, die sich ihrer Frömmigkeit so sicher sind, dass sie eigentlich hier gar nicht hätten herkommen müssen heute Morgen. Wisst ihr, worüber ich froh bin? Ich bin darüber froh, dass ich heute Morgen hier nicht zu entscheiden habe, wer Pharisäer und wer Zöllner ist. Ich bin froh, dass ein anderer diese Unterscheidung vornimmt, so wie in unserer Geschichte. Aber eines, das möchte ich heute Morgen deutlich sagen. Und über eines möchte ich mich auch selbst nicht hinwegtäuschen. Es kommt heute Morgen darauf an, wie ich mich diesem lebendigen, heiligen und gerechten Gott gegenüber verhalte. Welche Einstellung ich persönlich zu Gott habe. Und das wird er deutlich an diesem Pharisäer und an diesem Zöllner. Wisst ihr, dass ich sehr oft in mir selbst jene pharisäische Haltung entdecke, wenn es um andere Menschen geht? Und es tut mir manchmal sehr weh, weil ich nicht das Recht habe, andere zu verachten. Aber noch ein zweites ist mir sehr wichtig geworden an dieser Geschichte mit dem Pharisäer und Zöllner. Nämlich das Gebet, das beide sprechen. Einen wesentlichen Aufschluss über die Einstellung vor Gott gibt uns ihr Gebet im Tempel. Der Pharisäer betet vor sich hin. Und er spricht ein sehr interessantes Gebet. Und er spricht das Gebet so, als wären die Leute von der Presse und vom Fernsehen dabei. Ihr wisst ja, wenn Politiker und andere Stars im Fernsehen auftreten, dann werden die manchmal ganz komisch und ganz seltsam. Dann fangen die an, sich zu produzieren. Dann zählen sie auf, was sie für gute Leute sind. Dann stellen die sich dar. Dann versuchen die, sich in Position zu bringen. Dann wissen sie, dass hinter dieser Kamera, die da auf sie gerichtet ist, Millionen von Menschen auf sie schauen. Und das nutzen sie aus. Dann zählen sie auf, was sie alles Gutes getan haben und was sie noch alles Gutes tun werden. Unser Pharisäer ist wirklich ein Prachtexemplar. Er versteht es grandios, sich vor diesem lebendigen Gott darzustellen, wer er ist. Er versteht es, diesem Gott sich so darzustellen, dass Gott eigentlich nur noch auf seine Schulter klopfen kann und sagen kann, mein lieber Pharisäer, das ist wirklich großartig. Dieser Mann beginnt sein Gebet mit einem Dank. Das ist auch großartig. Der fängt nicht an zu bitten. Unsere Gebete fangen oft mit Bitten an. Nein, dieser Mann fängt mit einem Dank an. Er dankt Gott, dass er besser ist als alle anderen Leute. Ein großartiges Dankgebet. Er ist der Meinung, dass er Gottes bestes Pferd ist, das Gott in seinem Stall hat. Er ist kein Räuber. Er ist nicht ungerecht. Er ist kein Ehebrecher. Und vor allem ist er kein Zöllner. Zweimal fastet er in der Woche, müsste er gar nicht, einmal würde genügen. Und er gibt 10% seines Bruttoeinkommens. Das ist mehr, als von ihm verlangt wird. Hier haben wir den Menschen, wie ihn sich eigentlich die meisten so wünschen würden. Einer, der ganz perfekt ist. Geradezu 150%. Schieben wir dieses Pharisäerbild aber bitte nicht so schnell von uns weg. Ich möchte das auch nicht tun. Und ich habe lange gebraucht, bis ich in meinem Leben erkannt habe, dass der Pharisäer in mir steckt und nicht in irgendjemand anders. Es ist uns nicht fremd, dieses Bild des Pharisäers. Gelegentlich ist es uns sehr wichtig und notwendig. Und wir zerren dieses Bild hervor. Und manchmal brauchen wir es, um zu argumentieren. Wir mit unseren moralischen Mini-Philosophien. Verhalten wir uns nicht manchmal auch so wie dieser Pharisäer? Wir verstehen uns als angesehene Bürger unseres Dorfes, unserer Stadt, unseres Landes. Wir verstehen uns als gerechte Bürger, als anständig, als wahrhaftig. Niemand kann uns das streitig machen. Wir tun Recht und scheuen niemand. Wir gehen aufrecht durch dieses Leben, sind fleißig und strebsam. Was sind wir doch für prächtige Leute. Wenn aber doch einmal irgendeiner die Frechheit besitzt und an diesem, unserem Image kratzt und das in Frage stellt, was wir so als Lebensphilosophie ganz hochheben, dann auf einmal reagieren wir sauer, weil wir so nicht sein wollen wie die anderen. Dann fangen wir an, den Zeigefinger zu schwingen. Dann wissen wir, wo unsere Zöllner sind. Wie ganz anders verhält sich doch hier der Zöllner. Der traut sich noch nicht einmal, die Augen aufzuheben. Nicht wie der Pharisäer, der das tut. Pharisäer haben meistens mit erhobenen Händen vorne im Tempel gestanden und erhobenen Hauptes gebetet, oft sehr laut, dass es alle gehört haben. Der Zöllner ist sich darüber im Klaren, so wie der Pharisäer kann er nicht vor Gott stehen. Er bleibt hinten im Tempel. Der Pharisäer mag wohl vorn stehen können, aber der Zöllner nicht. Der Zöllner weiß, ich bin nicht so wie diese vielen guten Leute. Ich bin ein Schlitzohr. Ich bin ein Gauner. Ich nehme den Leuten das Geld weg und manchmal auch ein bisschen zu viel. Davon gebe ich keine 10% an Gott, sondern behalte alles für mich. Ich halte auch nicht die 10 Gebote und gehe auch nicht regelmäßig zum Gebet in den Tempel. Meine Chance vor Gott ist gleich null. Ich habe nichts vorzuweisen. Der Pharisäer kann sagen, das und das und das und das habe ich alles gemacht. Und ich, der Zöllner, habe leere Hände. Es hat keinen Zweck, vor dem Tempel zu stehen. Dazu reicht mein Lebenswandel nicht aus. Aber der Zöllner tut eines. Er ist eigentlich sehr mutig. Er bittet um Gnade. Der Zöllner bittet um Gnade. Und nun erinnert euch einmal daran, was der Zöllner gebetet hat. Der Zöllner steht hinten im Tempel, schlägt auf seine Brust und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Ein ganz kurzes Gebet. Und die Juden sagen, wenn einer auf seine Brust schlägt, dann tut er Buße. um Buße. Das heißt ja nicht büßen und Strafe wieder gut machen. Das hat der Pharisäer sicherlich getan. Alles, was der verkehrt gemacht hat, hat er dem lebendigen Gott 100-mal wieder zurückgezahlt. Mit seinen guten Werken, mit seiner guten Leistung. Aber der Zöllner konnte das ja nicht. Der Zöllner deutet mit dem Schlag auf die Brust an, ich will im Innersten meines Herzens umkehren. Ich bin mir darüber im Klaren, den Weg, den ich bisher gegangen bin, das war ein falscher Weg. Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich vor diesem Gott nicht bestehen kann. Ich habe nichts vorzuweisen. Der Pharisäer mag das wohl können, ich aber nicht. Ich bin mir darüber im Klaren, dass dieser Gott mir barmherzig sein muss, gnädig sein muss. Und wenn er das nicht ist, bin ich verloren, dann habe ich keine Chance vor diesem Gott. Und deshalb bittet der Gott um Gnade. Und er rechnet damit, dass Gott Gnade vor Recht ergehen lässt. Es gibt Menschen, die weinen bitterlich, weil in ihrem Leben alles verkehrt gelaufen ist. Und die sagen sich immer wieder, kann Gott mir vergeben? Ich bitte um Gnade für mein Vergehen. Der Zöllner hat in seinem Gebet einen Weg gewählt, der den meisten Menschen unheimlich schwer fällt, um Gnade zu bitten. Er bittet um Gnade. Wir möchten ja lieber für alles bezahlen. Wir wollen uns nicht schenken lassen. Wir wollen uns von niemandem abhängig machen. Ich will lieber bezahlen. Wie oft sagen wir das? Und es fällt uns schwer, so ein Geschenk wirklich einmal anzunehmen. Wir wollen lieber für alles bezahlen und gerade stehen. Der Zöllner wagt es. Er tut schüchtern und verängstigt das Gegenteil vom Pharisäer. Er sagt nicht, lieber Gott, da ist doch noch so ein bisschen Funken irgendwo so ganz vergraben in meinem Herzen. Da ist doch noch so ein bisschen Gutes. Das will ich jetzt mal hervorholen. Das mache ich jetzt mal schön sauber. Guck mal, was da noch so ein bisschen guter Kern in mir steckt. Das musst du doch akzeptieren. Das sagt er nicht, sondern er wagt es und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist das Letzte, was ich sagen kann, sonst weiß ich nichts. Und was passiert? Als die beiden wieder aus dem Tempel hinunter in die Stadt gehen, fällt Jesus ein Urteil. Und dieses Urteil ist sehr interessant. Jesus sagt, der Zöllner geht gerechtfertigt, nicht der Pharisäer. Hier scheint alles auf dem Kopf zu stehen. Wir Menschen würden sagen, da ist einer, der hat wirklich alles getan, was man tun kann als Christ, und jetzt ist er bei Gott auch angenehm. Aber Jesus sagt das Gegenteil. Nein, nicht der Pharisäer, sondern der Zöllner geht gerechtfertigt. Wisst ihr was? Das Urteil Jesu macht mich an dieser Geschichte unwahrscheinlich froh. Ich kann darin nämlich etwas entdecken. Ich kann darin die große Liebe Jesu zu den Menschen entdecken, die gerade für Schwache und Unbeholfene da ist. Ich sehe darin die große Liebe Jesu zu den Menschen, die von der Sünde, dem Bösen, dem Teuflischen gefangen genommen worden sind, den Ausweg nicht gefunden haben, den Kopf nicht aus der Schlinge bekommen haben. Ich sehe darin die große Chance, dass Jesu Liebe den Menschen eine Hoffnung gibt, die über alle Schwächen und Unmöglichkeiten, die in uns Menschen drinstecken, hinausreicht, dass wir einen gnädigen Gott haben. Vielleicht wisst ihr das von Martin Luther, wie dieser Mann gekämpft hat um einen gnädigen Gott. Wie er durch Leistung und Enthaltsamkeit sich einen gnädigen Gott erwerben wollte. Und wie er alles daran gesetzt hat, um so zu leben, dass dieser Gott nichts anderes mehr sagen konnte als, jawohl, Dr. Martin Luther, du bist ein anständiger Mensch. Und es hat nichts geholfen. Bis er auf den Römerbrief gestoßen ist und gemerkt hat, Mensch, das geht ja gar nicht. Wie könnte ich mich anmaßen, diesem großen und gerechten Gott in irgendeiner Weise so viel Leistung zu erbringen, dass ich diese Gerechtigkeit erkaufen könnte? Das ist ja gar nicht drin. Und bis er gefunden hat, was Paulus sagt in Römer 3, Vers 24, allein aus Gnaden. Gott ist gnädig und barmherzig. Seine Liebe zu uns Menschen ist ohne Ende. Er vergibt uns unsere Sünde. Er nimmt uns, wie wir sind, in seine Gemeinschaft, macht heil, was wir zerbrochen haben. fängt mit uns ein neues Leben an, wischt die Schuld weg aus unserem Leben, als wäre sie nie gewesen. Das will er uns schenken. Ich sehe darin die Liebe Jesu zu all den Menschen, die sich nach wahrem Frieden und einem erfüllten Leben sehnen. Jesus sagt, dieser ging hinab gerechtfertigt. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hierher gekommen bist. Ich meine jetzt nicht das Auto oder ein öffentliches Verkehrsmittel, sondern ich meine deine innere Einstellung. Vielleicht aus Neugierde, vielleicht weil dich irgendjemand eingeladen hat und so lange keine Ruhe gegeben hat, bis du endlich mal mitgegangen bist. Vielleicht, weil du dir gesagt hast, hier ist es so schön, da möchte ich jeden Sabbatmorgen dabei sein. Vielleicht, weil so viele Leute hier sind und du sonst so alleine bist. Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist. Vielleicht als einer, der gedacht hat, eigentlich müsste ich das ja gar nicht haben. Ich bin ja sowieso schon ein ganz anständiger Mensch. Vielleicht auch als einer, der so denkt wie der Zöllner, dass du dir gesagt hast, ich weiß gar nicht, wie das weitergehen soll in meinem Leben, wenn Gott nicht gnädig ist mit mir. Ich weiß nicht, wie du hier hereingekommen bist. Aber eines weiß ich ganz gewiss, darfst heute Morgen hier hinausgehen und darfst dieses Urteil Jesu für dich in Anspruch nehmen, wenn du das tust, was der Zöllner getan hat. Und an deine Brust schlägst und sagst, Gott sei mir Sünder gnädig. Dann darfst du dieses Urteil Jesu für dich in Anspruch nehmen. Dieser ging, und nun könnten wir sagen, hinausgerechtfertigt. Nicht, weil du hier im Gottesdienst warst, sondern weil Jesus dir begegnen möchte an diesem Morgen. Der Weg des Pharisäers ist ein Irrweg. Er führt nicht zum Ziel. Denn wer könnte vor Gott alle Leistungen erbringen, die notwendig wäre, um vor ihm gerecht zu sein? Niemand kann das. Außer Jesus wird kein Mensch, der je gelebt hat, der heute lebt und noch leben wird, jemals so gerecht sein können, dass das vor Gott genügen würde. Jesus begründet sein Urteil über diese beiden Pharisäer und Zöllner mit dem Satz, wer sich selbst erhöht, und wir können diesen Satz weiterführen, wer sich selbst überschätzt, mehr von sich hält, als er ist, wer meint, er sei Gott und könne über Gut und Böse entscheiden, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt und weiß, dass er vor Gott nicht bestehen kann, dass die Gerechtigkeit Gottes größer ist als die Gerechtigkeit des Menschen. Wer weiß, dass er vor Gott eigentlich immer etwas schuldig bleiben wird, der wird erhöht werden. Der hat die Chance, aus diesem abgrundtiefen Elend der Sünde und Schuld herausgelöst zu werden. Dem wird Gott helfen. Dem wird Gott seine Schuld vergeben und ihn erhöhen über die Schuld. Er wird ihn gerecht machen. Ich bin froh, dass dieses Urteil nicht irgendwer fällt, sondern Jesus selbst. Dieser Jesus, der sich selbst erniedrigt hat, der einer von uns geworden ist. Dieser Jesus, dessen Hände durchgraben wurden mit unserer Schuld, mit unserer Sünde. Dieser Jesus, der in unserer Niedrigkeit ausgehalten hat bis zum Tod am Kreuz. Als Jesus am Kreuz verblutet ist, da wurde die Hilfe und das Heil für jeden von uns greifbar. Nur darin liegt die Möglichkeit zur Errettung begründet. Und nur darin sind wir gerecht, dass dieser Jesus Christus stellvertretend für uns sein Leben gelassen hat und unsere Schuld bezahlt hat. Nur darin liegt die Chance zu einem ewigen Leben, dass wir uns an ihm festmachen. Und dass wir uns dieser Aktion Gottes nicht verschließen und diesen Jesus Christus in unser Leben mit hineinnehmen und alles auf diesen Tod Jesus setzen und auf seine Auferstehung. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir auf unsere Brust schlagen und sagen, lieber Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz auf Golgatha für mich gestorben ist, bitte ich um Gnade für mein Leben. Vergib mir meine Sünde, mach heil, was in mir zerbrochen ist. Schenk mir ein Leben in der Geborgenheit und unter deiner Führung und in der Gewissheit, dass du mich ans Ziel bringst, zum ewigen Leben. Wer das tut, steht unter dem Urteil Jesu. Dieser ging hinab, gerechtfertigt vor Gott. Und wisst ihr was, wenn das heute Morgen bei uns hier geschieht, vielleicht bei dir ganz persönlich, dann hat sich dieser Gottesdienst gelohnt. Und wenn es nur einer ist. In Lukas 15, Vers 7, da steht, dass dann im Himmel ein Freudenfest ist, dass da was los ist im Himmel. Wenn ein Mensch auf dieser Erde Buße tut, ein Mensch an seine Brust schlägt, dann wird da oben ein Fest gefeiert und was für eins. Wir wollen mit dazu beitragen, dass dieses Fest stattfindet. Und wir wollen Gott danken, dass er uns diese Möglichkeit gibt. Wir müssen unser Leben nicht getrennt von Gott verbringen, sondern wir dürfen in seiner Gemeinschaft ewig mit ihm leben, wenn wir ihn jetzt schon Herr sein lassen über unser Leben. Gott segne dich in deine Entscheidung, die du selbst treffen musst. Amen. Du großer Gott, unser himmlischer Vater, danke, dass wir dich so nennen dürfen, weil wir deine Kinder geworden sind, weil du uns mit dir selbst versöhnt hast. Vater, hab Dank, dass du uns immer wieder durch dein Wort den Weg zeigst, der zum Leben führt, auch durch dieses Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Vater, durch deinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz auf Golgatha für uns alle gestorben ist, bitten wir um Gnade für unser Leben. Vergib uns unsere Schuld, mach heil, was in uns zerbrochen ist, schenk uns ein Leben in der Geborgenheit und unter deiner Führung, und in der Gewissheit, dass du uns ans Ziel bringst zum ewigen Leben. Vater, dir sei Lob, Preis und Dank dafür in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Wir hören noch den Segen. Sei gesegnet auf dem Weg, der vor dir liegt. Bleib behütet in der Gnade, die dich trägt. Lass dich leiden und verlass dich auf den Herrn. Er wird dich in seinem Segen sicher führen. Amen.
Amen.